Meine Damen und Herren, jetzt der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Alman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung in 19 Meter Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 9.840 kHz. In unserer einzigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye. Danach hören Sie türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Vor dem NATO-Gipfel in Ankara hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Forderungen der USA nach einer Gefolgschaft der Allianz zurückgewiesen. Entscheidungen in der Allianz würden im freien Konsens gefasst und nicht von einzelnen Staaten diktiert, sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin Spiegel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Nicht Gefolgschaft ist das Konzept der NATO. Pistorius reagierte damit vor dem NATO-Gipfel in Ankara in der nächsten Woche auf den jüngsten Auftritt von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der die europäische Bündnispartner in Brüssel scharf kritisiert hatte. Der Ton der US-Regierung sei bei Uneinigkeit zwar etwas ruppiger, daran gewöhne man sich jedoch, erklärte Pistorius. Wir sind alle nicht aus Zuckerwatte. Die Europäer nehmen ihre Sicherheit zunehmend selbst in die Hand, weil dies im eigenen Interesse liege. Alle Anstrengungen, die wir unternehmen, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu stärken, machen wir aus eigener Überzeugung, sagte der Minister. Man tue dies nicht in der Hoffnung, uns Liebe zu kaufen, bei wem auch immer. Dass Deutschland den USA bei militärischen Einsätzen wie im Iran nicht immer folge, spiele in den bilateralen Beziehungen keine übergeordnete Rolle. Ein kleines Küsschen zu verweigern, das kann in den besten Beziehungen mal passieren, sagte Pistorius mit Blick auf eine entsprechende Äußerung von US-Präsident Donald Trump. Das ist nun wahrlich keine Ehekrise. Deutschland investiert Pistorius zufolge trotz der Differenzen weiterhin massiv in Rüstungsgüter aus den USA. Rund 20% des 2022 aufgesetzten Sondervermögens für die Bundeswehr sind für Rüstungsbeschaffungen in den USA vorgesehen, erklärte er. Das entspreche rund 20 Milliarden Euro, mit denen unter anderem Kampfjets, Schwerlasthubschrauber und Patriot-Flugabwehrsysteme bestellt worden seien. Die Bundesrepublik werde zudem auch künftig in den USA einkaufen, die den Schwerpunkt jedoch auf Europa legen. Denn dass deutsches europäisches Steuerzahlergeld für Produktionskapazitäten bei uns ausgegeben werden soll, das verstehen auch die Amerikaner, sagte Pistorius weiter.
Türkei und die Niederlande haben einen neuen Fahrplan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit verabschiedet. Die türkischen und niederländischen Minister einigten sich darauf, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Initiative zur grünen Wende auszuweiten. Handelsminister Ömer Bolat gab bekannt, dass Türkei und die Niederlande während des 6. Sitzung des gemeinsamen Wirtschafts- und Handelsausschusses Türkei-Niederlande, kurz JETCO, einen neuen Fahrplan zur Vertiefung der handelspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit festgelegt haben. Im Zusammenhang mit dem JETCO-Rahmen erörterten die beiden Länder Wege zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit in strategischen Bereichen wie bilateraler Handel und Investitionen, Bau und technische Beratungsdienstleistungen, Zusammenarbeit in Drittländern, Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, Energie, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Verkehr, finanzielle Zusammenarbeit und Kreislaufwirtschaft. Die Minister tauschten sich zudem insbesondere über wichtige Themen der EU-Agenda aus, darunter die Modernisierung der Zollunion und die grüne Wende.
Die renommierte griechische Zeitung Katimerin hat in einem Artikel die zunehmende Rolle Türkis innerhalb der NATO hervorgehoben. Diese Entwicklung beunruhige laut dem griechischen Blatt Israel. Zudem wurde in dem Artikel festgehalten, dass es in Türkei nie einen Antisemitismus wie im christlichen Europa gegeben hat. Dem Bericht der Zeitung Katimerini zufolge lässt sich aus den jüngsten Handlungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ableiten, dass die Möglichkeit einer weiteren Stärkung der Rolle Türkis innerhalb der NATO auf dem Gipfel in Ankara in Israel Unbehagen hervorruft. Die Zeitung interpretierte die Anerkennung der armenischen Behauptungen zu den Ereignissen von 1915 durch die israelische Regierung in der vergangenen Woche als Folge dieses Unbehagens. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass Netanyahus Aussage, es gibt keinen einzigen Tag, an dem Präsident Erdogan nicht die Zerstörung Israels wünscht, nicht der Realität entspreche und hieß, Erdogan hat niemals von der Zerstörung Israels gesprochen, sondern als Staatschef des einzigen muslimischen Landes in der NATO die Exzesse Israels im Gazastreifen scharf kritisiert. Andererseits wurde in dem Bericht auch darauf hingewiesen, dass die Juden, die 1492 aus dem katholischen Spanien vertrieben wurden, im Osmanischen Reich Zuflucht fanden und es hieß, in Türkei gab es niemals einen Antisemitismus wie im christlichen Europa.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten. Türkei hat den Bombenanschlag im Zentrum von Damaskus, bei dem mindestens 6 Menschen getötet und 20 weitere verletzt wurden, aufs Schärfste verurteilt. Das Außenministerium erklärte, der Anschlag habe darauf abgezielt, die Stabilität und den sozialen Frieden in Syrien zu untergraben. Es sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. Ankara bekräftigte seine Unterstützung für Syrien und erklärte, die Einheit und Solidarität des Landes sei nach wie vor die stärkste Antwort auf Versuche, Instabilität zu schüren.
Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bezeichnete den Angriff als den schwersten Schlag unter den seit mehr als 4 Jahren andauernden Luftangriffen. Bei dem Angriff, der am frühen Donnerstagmorgen stattfand und mehrere Stunden andauerte, wurden etwa 500 Drohnen und mehr als 70 Raketen eingesetzt. Als Marschflugkörper und ballistische Raketen sich der Stadt näherten, griffen die ukrainischen Luftabwehrsysteme ein. Stundenlang waren in der Hauptstadt Explosionsgeräusche zu hören. Infolge der Angriffe kam es in ganz Kiew zu Bränden, während Raketenteile in vielen Stadtteilen Wohngebiete und ein Hotel an einer zentralen Prachtstraße trafen. Ein großer Teil eines neunstöckigen Wohnblocks am linken Ufer des Dnieper stürzte ein und verwandelte sich in einen Trümmerhaufen. Such- und Rettungsdienst begannen mit den Arbeiten, um die unter den Trümmern Verschütteten zu bergen. Es wurde berichtet, dass etwa 70 Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurden und die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte die Bürger vor dem Angriff gewarnt, Schutzräume aufzusuchen. Die Behörden gaben bekannt, dass nach den Warnungen mehr als 50.000 Menschen die Nacht in U-Bahn-Stationen verbracht hätten.
Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, ist geschwunden, nachdem Venezuela eine Woche nach den verheerenden Erdbeben, bei denen fast 2.300 Menschen ums Leben kamen, der Hoffnung gewachsen war. Viele der Überlebenden litten unter akuter Nahrungsmittelknappheit. Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Rodriguez, gab bekannt, dass fast 13.000 Menschen obdachlos geworden seien. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Vermissten auf 50.000. Die Lage ist äußerst kritisch, sagte Podigio, Leiterin der Mission der Internationalen Organisation für Migration in Venezuela. Das Welternährungsprogramm rief am Dienstag zu Spenden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar auf, um 500.000 Menschen in Venezuela 3 Monate lang mit Lebensmitteln zu versorgen.
Einem Bericht zufolge haben der Iran und Oman den USA einen Vorschlag zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus unterbreitet. Sollte dieser Plan angenommen werden, würde dies eine grundlegende Änderung des Status der Meerenge bedeuten, die vor dem Krieg von Frachtschiffen gebührenfrei durchfahren wurde. Gemäß der im vergangenen Monat unterzeichneten Vereinbarung hatten sich die USA und der Iran darauf geeinigt, dass Schiffe 60 Tage lang sicher und ungehindert die Meerenge passieren dürfen. Der Vereinbarungsfolge soll die Verwaltung dieser wichtigen Wasserstraße nach Ablauf dieser Frist im Rahmen von Gesprächen zwischen dem Iran und Oman mit den anderen Ländern am Persischen Golf festgelegt werden. Der Außenminister von Oman, Said Badr bin Hamad al-Busaid, erklärte diese Woche in einem Interview, dass man die Erhebung einer obligatorischen Durchfahrtsgebühr für Schiffe nicht unterstütze. Minister al-Busaidi betonte, dass zwischen obligatorischen Durchfahrtsgebühren und freiwilligen Beiträgen, die von Reedereien für die Instandhaltung dieser lebenswichtigen Wasserstraße erhoben werden, ähnlich wie bei den Modellen in der Straße von Malakka und der Straße von Singapur, unterschieden werden müssen.
Die hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, hat gesagt, dass die Zukunft von Bosnien und Herzegowina in der EU liegt. Kallas, die das Quartier der EU-Friedensmission in Sarajevo besuchte, erklärte dort gegenüber Journalisten, dass Bosnien und Herzegowina weiterhin an seinem Weg zur EU-Mitgliedschaft und an der Sicherheit der Region festhalte. Kallas erklärte, man hoffe auf den Abschluss des Verfahrens zur Ernennung eines neuen hohen Vertreters für Bosnien und Herzegowina, sei jedoch doch noch so weit. Der Erfolg des Amtes des Hohen Vertreters wird an dem Tag gemessen werden, an dem es zu einer Institution wird, die nicht mehr benötigt wird. Bis dahin bleibt die Institution jedoch eine wichtige Stütze der Stabilität. Wir sind entschlossen, einen europäischen Kandidat zu finden, der Bosnien und Herzegowina auf seinem Weg nach Europa voranbringen kann, sagte er. Kallas wies darauf hin, dass die politische Krise, die Bosnien und Herzegowina im vergangenen Jahr erlebt habe, die Bedeutung der EUFOR erneuert unterstrichen habe und erklärte, man werde das Land weiterhin dabei unterstützen, mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen.
Der Sarg des ermordeten iranischen Obersten Führers Ali Khamenei ist in Teheran eingetroffen. Tausende Trauernde werden an der staatlichen Trauerfeier teilnehmen. Iranische Medien berichten, dass Vertreter aus über 30 Ländern, darunter Russland, China, Pakistan, Indien und Kuba, erwartet werden. Pakistan gab bekannt, dass Premierminister Shahbaz Sharif an der Beisetzung am Samstag teilnehmen wird. Khamenei wurde am 28. Februar bei einem gemeinsamen Angriff der USA und Israels getötet, der einen wochenlangen regionalen Krieg auslöste.
Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten, gesprochen von
Murat Glöckmann
und Alev Arman. In der Tontechnik hatten wir Aslı Yıkılmaz. Jetzt geht es gleich weiter mit Serkan Kaya. Hatıran yeter. Deine Erinnerung reicht aus.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Seni yaşatacak neler var?
Neue Mission für türkische Drohnen. Nur sehr wenige Länder weltweit können das. Türkei war zwar nicht das erste Land, das unbemannte Luftfahrzeuge einsetzte, aber es entwickelte sich zum wichtigsten Zentrum, das diese am effektivsten nutzt und neue Doktrinen darüber entwirft, was mit ihnen erreicht werden kann. In diesem Prozess wurden Drohnen und bewaffnete Drohnen zunächst für Aufklärung, Überwachung und Geheimdienstbeschaffung eingesetzt. Anschließend wurde das System um Munition erweitert, die von türkischen Ingenieuren entwickelt wurde. Von diesem Moment an wurden sie zu einem der Game Changer auf dem Schlachtfeld. Am heutigen Punkt signalisiert Türkei, dass sie mit den von ihr produzierten Drohnen Aufgaben übernehmen kann, die weit über die Gleichung Ziel sehen und treffen hinausgehen. Eine Mission, die während der kürzlich abgeschlossenen Übung Deniz-Kodo 2 durchgeführt wurde, ist wegweisend dafür, was uns in naher Zukunft erwartet. Die Bayraktar TB3 stieg diesmal nicht auf, um einen Zielturm zu treffen, sondern um einen elektronischen Angriff auszuführen. Feindliche Radare aufspüren, unterdrücken, stören. Und wir sprechen hierbei davon, all dies mit einem unbemannten Luftfahrzeug zu tun, das von einem Schiff auf See startet. Dies ist eine weltweite Premiere. Die Zahl der NATO-Staaten, die über diese Fähigkeit verfügen, lässt sich an einer Hand abzählen. Was genau hat Türkei also erreicht und wohin wird diese Technologie sie führen? Erfahren wir dies nun gemeinsam aus dem Artikel, den Sertaj Aksan für TRT Haber vorbereitet hat. Türkische Drohnen erhalten die Fähigkeit zum elektronischen Angriff. Im Rahmen der Übung hob die auf dem Schiff TCG Anadolu stationierte Drohne Bayraktar TB3 mit von Aselsan entwickelten Antidot-Pods ab. Lassen Sie uns an dieser Stelle eine Klammer öffnen und über die besagten Pods sprechen. Der Pod Antidot 2 U-ES100 bietet elektronische Unterstützung. Er kann den Standort feindlicher Radare und andere kritische Informationen ermitteln. Der andere verwendete Pod war der Antidot 2 U-EA200. Dieser Pod ist in der Lage, elektronische Angriffe durchzuführen. Das bedeutet, er lokalisiert feindliche Elemente nicht nur, sondern kann sie auch unterdrücken und übernimmt wichtige Aufgaben bei deren Störung. Der Punkt, den wir unterstreichen müssen, ist, dass weltweit zum ersten Mal eine von einem Schiff startende Drohne einen elektronischen Angriff durchführen kann. Dies bedeutet nicht nur für Türkei, sondern auch für die Freunde und Verbündeten Ankaras das Öffnen eines Tores, das Gold wert ist. Thank you. Die türkische Marine gewinnt eine enorme Fähigkeit. Dass die erwähnten Aufgaben der elektronischen Unterstützung und des elektronischen Angriffs durch unbemannte Systeme durchgeführt werden, ist eine große Innovation. Die türkische Marine nutzt bisher seeferne Aufklärer und Hubschrauber zur U-Boot-Jagd, um diese Aufgaben aus der Luft zu erledigen. Die Luftwaffe wiederum setzte verschiedene Spezialmissionsflugzeuge ein. In beiden Szenarien gab es jedoch das schwerwiegende Handicap, den Faktor Mensch zu riskieren. Entweder musste man aufgrund der Natur der Mission extrem hohe Risiken eingehen und sich dem Feind mehr als nötig nähern, oder man konnte sich nicht nah genug herantrauen und erzielte nicht das erwünschte Ergebnis. Genau hierfür hat Türkei eine Lösung gefunden. Sie schuf hochentwickelte und fast federleichte Pods. Durch die Integration dieser Pods in ihre Plattformen hat sie eine höchst wertvolle Premiere gefeiert. Das geringe Gewicht ist entscheidend. Je weniger Nutzlast unbemannte Luftfahrzeuge tragen müssen, desto höher wird ihre Flugdauer oder Reichweite. Am jetzigen Punkt werden die mit diesen Pods ausgestatteten türkischen Drohnen nicht nur gegen feindliche Schiffe auf See eingesetzt. Es wird eine hocheffektive Schlagkraft erreicht, um kritische Ziele auf Inseln und kleinen Inseln zu lokalisieren und zu zerstören, so strategische Punkte an den Küsten zu treffen. Außer den USA und Türkei gibt es kein NATO-Land, das dies kann. Wie bekannt ist, wird Türkei in naher Zukunft Gastgeber eines NATO-Gipfels sein. Die in Ankara eintreffenden Staatschefs und Delegationen werden auch ein Auge auf die türkische Verteidigungsindustrie werfen. Dass Türkei das einzige Land ist, das eine Drohne von einem Schiff auf See starten und einen elektronischen Angriff durchführen kann, ist an dieser Stelle bemerkenswert. Zudem lässt sich die Zahl der Länder, die unbemannte Systeme mit elektronischer Unterstützung oder Pods für die elektronische Kampfführung ausstatten können, an einer Hand abzählen. Nach Informationen aus offenen Quellen gibt es außer Türkei und den USA kein anderes NATO-Mitgliedsland, das nachgewiesen hat, diese Fähigkeit zu besitzen. Folglich bringt diese Situation ein enormes Exportpotenzial, insbesondere in Europa und auf der ganzen Welt, für die türkische Drohnen mit sich, die Aufgaben der elektronischen Unterstützung und das elektronische Angriff übernehmen können. Ankara verkündet der Welt mit dieser Roadmap, dass es die Drohne, ihre Munition, die Pods für elektronische Kampfführung sowie die fortschrittlichen Sensoren und Kameras völlig eigenständig produzieren kann. Das bedeutet, dass Länder, die diesbezüglich an die Tür von Türkei klopfen, auf ein fertiges und lückenloses Ökosystem treffen. Einen letzten Ausblick gibt dem nächsten Ziel von Türkei in diesem Bereich. Die Arbeiten zur Integration der fortschrittlichsten Systeme für elektronische Kampfführung und Angriffe in die von Baykar entwickelte Akıncı laufen auf Hochtouren. Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, wird Türkei eines der seltenen Länder sein, denen es gelingt, eine extrem kritische Aufgabe wie die einer Stand-off-Jammer-Plattform mit einem unbemannten Luftfahrzeug zu bewältigen. Auf Wiedersehen!
Köstliches aus dem Balkan.
Manche Gerichte bleiben einem nicht nur wegen ihres Geschmacks, sondern auch wegen ihres Geruchs in Erinnerung. Bei Pleskavica ist es der Moment, in dem das Fleisch den heißen Grill berührt. Ein kurzes, aber kräftiges Zischen, aufsteigender Rauch und ein Duft, der sofort die Straße erfüllt. Auf dem Balkan gibt es kaum ein Gericht, das Menschen so schnell zusammenbringt wie eine gute Pleskavica. In Bosnien wird Pleskavica auf vielfältige Weise gegessen. Manche mögen es im Brotlaib, andere bevorzugen es auf einem Teller mit Zwiebeln und Sahne. Manche mögen es dünn und knusprig, andere dick und saftig. Doch trotz all der Unterschiede bleibt eines konstant. Ein gutes Pleskavica ist niemals einfach nur ein Stück Hackfleisch. Werte Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan. Heute geht es um ein scheinbar einfaches Gericht, also um das jedoch weit mehr Geschick erfordert, als man vielleicht denkt. Es ist Pleskavica. Pleskavica hat seine Wurzeln in der Hackfleischtradition des Balkans und des Osmanischen Reiches. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich in verschiedenen Regionen weiter. Mancherorts wurde es schärfer, anderswo fetter und wieder andere mit Käse oder Sahne zubereitet. Doch die Grundidee blieb stets dieselbe. Ein Gericht aus gutem Fleisch zuzubereiten, das auch nach dem Grillen saftig und aromatisch bleibt. In Bosnien ist Pleskavica besonders mit Grillkultur, Reisen, späten Mahlzeiten und Dönerbuden in der Stadt verbunden. Fast jede Stadt hat einen Ort, an dem man sagt, hier gibt es das echte Pleskavica. Und interessanterweise wird über Pleskavica immer sehr ernsthaft gesprochen. Man diskutiert sogar darüber, wie dickflüssig es sein sollte, wie viel Salz hineingehört, wie es zubereitet werden muss, welches Brot dazu passt und ob die Zwiebeln dünn oder dick geschnitten werden. Denn Pleskavica richtig zuzubereiten ist gar nicht so einfach. Eine Geschichte aus Sarajevo veranschaulicht dies auf wunderbare Weise. Ein junger Koch beginnt in einem alten Grillrestaurant zu arbeiten, überzeugt davon, Pleskavica zubereiten zu können. An seinem ersten Tag nimmt er das Hackfleisch, formt es schnell und legt es auf den Grill. Der alte Koch schaut ihm nur zu. Nachdem das Fleisch gar ist, sagt er, das ist zwar gares Fleisch, aber kein Pleskavica. Der junge Mann ist überrascht und fragt nach dem Unterschied. Der Meister antwortet, Pleskavica wird nicht einfach nur rund geformt, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt. Wer das Feuer nicht versteht, versteht auch das Fleisch nicht. Dann zeigt er ihm, wie das Fleisch geknetet wird, wie man es dreht, ruhen lässt und wann man es wendet. Jahre später sagt der junge Koch, dass er an diesem Tag zum ersten Mal begriffen hat, dass gutes Pleskavica mit Gefühl und nicht nur mit Kraft zubereitet wird. Für ein klassisches, hausgemachtes Pleskavica benötigt man 500 Gramm Rinderhackfleisch oder eine Mischung aus Lamm- und Rindfleisch, 100 bis 150 Gramm fettes Fleisch oder zusätzliches Fett, eine kleine Zwiebel, Salz, Pfeffer, je nach Wunsch Knoblauch oder Chili und etwas Mineralwasser. Das Fleisch ist die wichtigste Zutat. Ein gutes Pleskavica besteht nicht nur aus magerem Fleisch. Es braucht etwas Fett, damit es beim Grillen saftig bleibt. Deshalb mischen viele Leute Rindfleisch mit etwas fetteren Fleischstücken. Das Fleisch wird zunächst gut mit Salz gewürzt. Salz dient nicht nur dem Geschmack, sondern hilft auch, die Mischung zu binden. Dann werden Pfeffer und nach Wunsch feingehackter Knoblauch oder Chili hinzugefügt. Manche geben die feingehackte Zwiebel direkt zum Fleisch, andere servieren sie lieber separat, damit sie nicht zu viel Wasser abgibt. Nun folgt einer der wichtigsten Schritte, und zwar das Kneten. Die Mischung wird einige Minuten lang von Hand geknetet, fast wie Teig. Ziel ist nicht nur, die Zutat zu vermischen, dadurch entsteht die Struktur, die dem Pleskavica seine Form gibt und es saftig hält. Während des Knetens werden üblicherweise ein paar Esslöffel Mineralwasser hinzugegeben. Das macht das Hackfleisch zarter. Anschließend muss das Fleisch ruhen. Idealerweise sollte es einige Stunden im Kühlschrank abgekühlt werden. Viele Grillrestaurants bereiten die Mischung bereits am Vorabend zu. So können die Gewürze ins Fleisch einziehen und die Konsistenz wird besser. Zum Formen des Fleisches die Hände leicht anfeuchten oder einfetten. Ein Stück Fleisch in die Handfläche nehmen und zu einer runden Form drücken. Pleskavica sollte nicht zu dünn sein, da es sonst austrocknet. Es sollte aber auch nicht zu dick sein, da es sonst außen braun wird, während es innen roh bleibt. in der Mitte eine kleine Mulde eindrücken. Dadurch wird verhindert, dass es beim Garen zu stark aufbläht. Beim Grillen sollte die Glut stark, aber gleichmäßig sein. Die Flamme sollte das Fleisch nicht direkt treffen. Die besten Ergebnisse erzielt man mit gleichmäßig glühender Kohle. Sobald Pleskavica auf den Grill kommt, sollte es nicht sofort gewendet werden. Zuerst muss sie die Oberfläche schließen und eine Kruste bilden. Erst dann sollte es gewendet werden. Ein gutes Pleskavica sollte während des Grillens nicht mit einer Spachtel angedrückt werden, denn dadurch tritt der Saft aus und genau darin steckt der wahre Geschmack. Die Grillzeit hängt von der Dicke des Fleisches und der Hitze ab, aber normalerweise reichen ein paar Minuten pro jede Seite. Wenn das Fleisch gar ist, sollte es außen schön braun und innen weich und saftig sein. In Bosnien wird Pleskavica üblicherweise mit Brot oder Lepinja serviert. Das Brot wird oft kurz gegrillt, um das Grillaroma aufzunehmen. Häufige Beilagen sind Zwiebeln, Sahne, Ayvaş, geröstete Paprika oder Kartoffeln. Viele sind jedoch der Meinung, dass ein gutes Pleskavica nicht viel Beilage braucht. Wenn das Fleisch gut zubereitet ist, genügen ein paar Zwiebeln und warmes Brot. Dennoch hat jeder seine eigenen Vorlieben. Manche mögen es mit viel Sahne, manche scharf, manche nur mit Salz und Zwiebeln. Vielleicht ist das der Grund, warum Pleskavica so beliebt ist. Es ist einfach, lässt aber immer Raum für individuelle Anpassungen. Ein gutes Pleskavica ist im eigentlichen Sinne kein Fastfood. Man kann es zwar schnell essen, aber seine Zubereitung erfordert Sorgfalt. Man braucht gutes Fleisch, das richtige Fettverhältnis, den perfekten Grillvorgang und das Gespür für den richtigen Moment beim Grillen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Ihnen ein Gericht vorgestellt, das den Duft von Grillgut in der Küche, die Atmosphäre, laue Abende in der Stadt und die Menschen am Tisch zusammenbringt. Pleskavica, ein Gericht, das einfach erscheint, aber großes Können in sich verbirgt. Guten Appetit!
Köstliches aus dem Balkan.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اولدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
Юфлет Зыри и Тюркия.
这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
Да, Тюркия Ганг Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
Овода Тюркия Уни Радиосы.
Аич Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овозы.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е сыдай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
Эво ифонетис Тюркия.
Олди радио глаз Тюркия.
Гидар радио амурия Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiya no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiya.
Efirde Turkiya ovoz radio.
It Turkiya hongiya radio ya.
Ovde radio glas Turkiya.
Turkiya une radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Mein Name dann weiter geht es mit Musik. Sie hören Verse 3 vom Theme Song Bana da Söyle.
Nasıl sığdırdın bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Sana yalvarmıştım, sana yakarmıştım, senden başka kimse, kimsem yok demiştim sana. Başka kimse, kimsem yok demiştim. Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalindeyim. Anlatmadın ki bana derdini. Söylemedin ki nereden bileyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle.
Street Food Türkiye.
Heute möchten wir Ihnen einen Straßensnack vorstellen, der in den 1980er Jahren in einem kleinen Badeort entstanden ist und von dort ganz Türkiye erobert hat. Aber Vorsicht, beim Verzehr dieses sehr praktischen und leckeren Snacks werden Sie wie der Käse dazwischen vor Genuss dahinschmelzen. In unserer Programmreihe Street Food Türkiye stellen wir Ihnen leckere Mahlzeiten für unterwegs mit in Türkiye vor. Auf der heutigen Speisekarte das Ayvalık Tost Sandwich. Das Ayvalık Tost Sandwich ist vielleicht das leckerste Sandwich auf der ganzen Welt. Aber ohne ihn zu probieren, kann natürlich kein Urteil gefällt werden. Dann lassen Sie uns jetzt zunächst herausfinden, was ein Ayvalık Tost Sandwich ist. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass zwischen dem traditionellen Ayvalık Tost Sandwich und denen, die im Zuge seiner Verbreitung entstandenen populären Interpretationen, große Unterschiede bestehen. Was aber alle gemeinsam haben, ist das große, gelbe Brot. Natürlich geben wir der traditionellen Variante den Vorrang. Das traditionelle Ayvalık Tost Sandwich enthält Tulumkäse, Sucuk, also Knoblauchwurst, und Tomaten. Sein Erfinder ist Ali Dutlu. Dieser betrieb früher ein Sandwich-Imbiss in der Küstenstadt Ayvalık in Balıkesir. Im Jahr 1983 kaufte er von der Bäckerei von Hüseyin Sargın ein Brot, das mit der für Ayvalık typischen Kichererbsenhefe hergestellt wird. Das Besondere an diesem Brot war, dass sein Teig Malese aus der Region Kosak enthielt und zu Toastbrot verarbeitet wurde. Ali Dutlu schuf mit diesem Brot mit einer besonderen Zubereitungsmethode und den saftigen Zutaten den legendären Straßenimbiss. So begann die Geschichte des Ayvalık Tost Sandwiches in einem kleinen Laden und erfreute sich mit den Jahren einer großen Beliebtheit in ganz Türkiye. Der Imbiss to go wurde am 1. März 2023 vom türkischen Patent- und Markenamt registriert und erhielt eine geografische Angabe. Jetzt aber zum Ayvalık Tost Sandwich, der mit seiner Verbreitung in der Streetfood-Szene Eingang fand. An dieser Stelle sollte gesagt werden, dass es von Region zu Region einige Abweichungen geben kann. Die populärere Variante des Snacks weist vor allem andere Beilagen auf. In der Gegenwart wird das Ayvalık Tost Sandwich meist mit Käse, Würstchen, Sucuk, russischem Kartoffelsalat, Ketchup und Mayonnaise serviert. Das aus Kichererbsenhefe zubereitete Toastbrot, ein Muss eines jeden Ayvalık Tost Sandwich, darf dabei auf keinen Fall fehlen. Der geschmackliche Unterschied zwischen dem traditionellen Ayvalık Tost Sandwich und der Interpretation der Neuzeit ist zweifellos gravierend. Aber beide schmecken sehr, sehr lecker. Am besten ist es natürlich, beide zu probieren und entsprechend eine Entscheidung zu treffen. Nun verrät uns der langjährige Sandwich-Imbissbetreiber Hassan, worauf es bei einem guten Ayvalık-Toast-Sandwich ankommt.
Mein Name ist Hassan. Seit 1996 übe ich diesen Beruf aus. Ich bin der Imbissinhaber. Wenn man sich die heutige Situation betrachtet, verändert sich das Ayvalık-Toast-Sandwich ständig. Das wichtigste Merkmal des Straßenimbisses ist das Kichererbsen-Hefebrot. Kichererbsenhefe wird aus normaler, frischer Hefe und Weizenmehl hergestellt und gleicht optisch einem Pantoffel. Früher wurde es mit Tulumkäse und Sucuk belegt. Heute wird der Ayvalık-Toast-Sandwich mit Käse, Sucuk, Würstchen, Salami, russischem Kartoffelsalat, Eisbergsalat, Tomaten, Ketchup und Mayonnaise serviert. Der Hauptgrund, warum das Ayvalık-Toast-Sandwich so beliebt ist, liegt darin, dass er eine Vielzahl von Zutaten enthält und sowohl preiswert als auch sättigend ist.
Stellen Sie sich Folgendes vor. An einem schönen Sommertag verspüren Sie Hunger. Sie wollen etwas anderes ausprobieren. Sollten Sie Ihren Urlaub gerade in Ayvalık verbringen, dann raten wir Ihnen, das traditionellere Ayvalık Toast Sandwich zu essen. Diese Gelegenheit sollten Sie nicht entgehen lassen. Haben Sie an der Ecke einer kleinen Straße einen Sandwich-Imbiss gesehen? Dann zögern Sie nicht und bestellen Sie sofort einen Ayvalık Toast Sandwich. Den Rest können Sie dem Sandwich-Verkäufer überlassen. Er wird zwei etwa 25 cm lange Scheiben Toastbrot nehmen und sie mit Käse, Sucuk und anderen Beilagen belegen. Dann legt er sie in einem Sandwich-Toaster. Wenn der Käse zu schmelzen beginnt und das Brot leicht goldbraun gebräunt ist, nimmt er ihn aus dem Sandwich-Toaster, öffnet vorsichtig die beiden Toasthälften und belegt sie mit russischem Kartoffelsalat sowie Wurst. Eine Geschmacksbombe der Superlative. Optimal können Sie auch Essiggurken, Ketchup und Mayonnaise hinzufügen. Als Getränk eignet sich frisch gepresster Fruchtsaft mit reichlich Vitaminen. Bevorzugt wird vor allem die Atom genannte Fruchtsaftmischung. Diese enthält im Sommer Orangen, Äpfel und Karotten. Im Winter kommen auch Grapefruit und Granatapfelsaft hinzu. Aber natürlich können Sie auch einen Saft Ihrer Wahl trinken. Zu guter Letzt noch eine kleine Warnung. Sie könnten beim Verzehr Ihres Ayvalık Toast Sandwich Schwierigkeiten haben, da mit jedem Biss Ihre Mundwinkel schmutzig werden. Aber seien Sie sich sicher, der Geschmack ist es wert. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.
Street Food Türkiye.
Mein Name ist dann weiter geht es jetzt mit der türkischen Pop-Diva Ajda Pekkan. Ihr Song ist Aras Sıcak, also zu Deutsch warme Zwischenmahlzeit.
Alsam da gelsem ya da gelmesem. Kuş havalandı, kaçış mı bahtı? İntikam soğukma, sen ara sıcaktı. İçimdeki o uyanız da aşksız. Yüzmesi tehlikeli ve yasak. İçimdeki okyanus.
Zum Abschluss das wichtigste in Schlagzeilen. Vor dem NATO-Gipfel in Ankara hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Forderungen der USA nach einer Gefolgschaft der Allianz zurückgewiesen. Türkei und die Niederlande haben einen neuen Fahrplan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit verabschiedet. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman und Murat Gökmen moderiert. Die Tonmäßig führte Aslı Yıkılmaz. Mit dem uns wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Player Türkiye'nin